So, ihr Lieben, bevor es gleich losgeht, gibt es noch eine kleine Werbung. Unser Partner dieser Folge ist wieder Purora, ein Name, den ihr bei unserem Podcast jetzt schon öfters gehört habt. Wir hatten sogar schon Gründer Heinz Pötting im Interview und seitdem begleiten uns die Purora-Produkte immer wieder, weil sie einfach perfekt zu einem ganzheitlichen, gesunden Lebensstil passen. Und vor allem die Purora-Gläser, die Purora, so werden sie genannt, bestehen aus richtig hochwertigen Biozutaten. Und zusammen mit dem Thermotwist werden sie im Alltag zu einer echten Erleichterung. Gesunde, ausgewogene Mahlzeiten, die man ohne Aufwand in wenigen Minuten zubereiten kann. Also perfekt, schnell gehen muss, aber halt trotzdem gut sein soll. Und genau um den Thermotwist geht es heute auch. Ein smarter Küchenhelfer, der besonders jetzt im Winter glänzt. Der mixt, erwärmt und zaubert euch alles von Suppen bis Porridge und passt damit, würde ich mal sagen, inhaltlich eigentlich perfekt zu dieser Folge über Darmgesundheit und Stuhlanalysen. Denn gute Ernährung ist und bleibt einer der wichtigsten Bausteine für einen gesunden Darm. Und falls ihr jetzt schon an Weihnachten denkt, bei Purora gibt es auch schöne Geschenksets. Mediterran, pikant, fruchtig süß oder als Deluxe-Edition für Genießer. Und ihr könnt natürlich auch den Thermotwist selbst verschenken. Unser persönlicher Geheimtipp aus dem Purora Shop, der, und jetzt hört zu, Kurkuma Fenchel Fichtennadelsirup. Der ist mit Jakonsirup und statt Haushaltszucker eben. Herrlich würzig, ein bisschen waldig und perfekt für selbstgemachte Winterlimos. Also wir lieben den. Und falls du für Weihnachten noch nach einer bewussten Geschenkidee suchst und ein bisschen sparen möchtest im Purora Online-Shop, nutze unseren Couponcode EPIFOOD10. Den Link zum Shop findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Der Darm ist das Tor zur Gesundheit und manchmal auch der Ort, an dem man sie zuerst verliert. Heute sprechen wir über ein Thema, das buchstäblich unter die Oberfläche geht, Stuhlproben. Ein Thema, das vielen unangenehm erscheint, dabei steckt darin ein riesiges gesundheitliches Potenzial, vor allem wenn es um Prävention geht. Und warum das Thema jetzt mehr Aufmerksamkeit und vor allem mehr Unterstützung durch die Krankenkassen verdient, ja, finden wir, darüber spreche ich heute mit der Darmexpertin Jenny Müller. Du arbeitest ja seit Jahren mit Stuhlanalysen. Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, sich genau mit dem Thema Stuhl zu beschäftigen, auch wenn es für viele erstmal so super unangenehm klingt?
Ja, hi, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Also ich finde, es ist ein super wichtiges Thema, obwohl es wirklich auch oft noch ein Tabuthema ist bei super, super vielen Menschen. Dabei ist es ein sehr wichtiges Diagnosetool und wir erhalten darüber sehr viele Informationen auch über den Darm, wie gut wir verdauen können, ob Entzündungen im Darm sind, wie das Mikrobiom zusammengesetzt ist und auch ob die Darmbarriere, also die Darmschleimhaut, intakt ist oder ob es da schon ein bisschen ein paar Entzündungen gibt. Und auch bei chronischen Beschwerden ist es super, super wichtig, da mal reinzuschauen ins Mikrobiom und wir können halt so auch die Ursache erkennen, bevor es irgendwo anders vielleicht auch sichtbar wird.
Ja, weil es ist ja tatsächlich so, dass jetzt auch das Thema Darm oder auch Darmgesundheit schon in aller Munde ist und man weiß ungefähr, dass auch, ich sage jetzt mal, diffusere Beschwerden eventuell auch aus dem Darm kommen könnten, weil es eben so allumfänglich ist. Wir fangen jetzt aber ganz vom Anfang an. Das heißt, wie läuft so eine Stuhlprobe überhaupt ab? Also von Entnahme bis zur Auswertung.
Ja, genau. Also eigentlich ist es total unkompliziert. Manche denken immer, es ist ein Riesending, aber es ist super unkompliziert. Zu Hause kannst du es ganz in Ruhe machen. Ich mache das immer so, dass ich das meinen Klienten nach Hause schicke und da ist auch ein Probenröhrchen dabei, ein Stuhlauffänger und auch so ein Probenbegleitschein und so ein paar Infos noch, wie man das machen sollte. Und es reicht eine ganz kleine Menge auch an Stuhl aus. Du verschickst es an das Speziallabor, da ist auch immer ein Rückumschlag dabei. Also es ist wirklich für alles gesorgt und man braucht gar keinen großen Aufwand machen. Und man sieht halt auch dann in der späteren Auswertung, also das Labor schickt uns dann die Auswertung und da kann man dann auch wirklich sehr, sehr viele Rückschlüsse auf das Mikrobiom finden.
Ja, was untersucht jetzt zum Beispiel der Hausarzt? Da kennt man ja auch Stuhlproben. Und wo hört da, ich sage jetzt mal, diese klassische schulmedizinische Analyse irgendwie auf?
Ja, genau. Also der Hausarzt, zu dem geht man ja meistens, wenn man irgendwie langanhaltenden Durchfall hat oder irgendwie Darmprobleme hat. Und der schaut sich halt wirklich an, einmal den Kalprotektin im Stuhl. Das ist so der Entzündungsmarker im Stuhl, was super wichtig ist und sehr, sehr gut ist. Schaut auch oft auf Norovirus, ob Norovirus-Viren da sind oder auch Salmonellen. Aber er schaut sich natürlich nicht das Mikrobiom an in der Form, wie ich das tue oder wie es so eine Mikrobiomanalyse tut. Das macht er nicht. Er guckt wirklich bei akuten Infektionen und chronischen Beschwerden, schaut er auch mal rein. Aber man sieht halt wirklich nicht, oder er schaut sich nicht das Mikrobiom an.
Also wenn wir jetzt so Viren, Bakterien, Pilze, ich sage jetzt mal diese Vielfalt in unserem Darm haben, dann schaut er sich davon wahrscheinlich 4-6% an, oder?
Ja, genau.
Genau. Welche zusätzlichen Parameter schaust du dir jetzt in der Praxis an? Du hast ja schon gesagt, Mikrobiom. Ich denke, da gibt es auch Unterschiede. Und welche sollten da ja beachtet werden? Vielleicht hast du da mal so einen kleinen Einblick, ohne jetzt zu tief zu tauchen. Da gehen wir später nochmal rein. Aber dass man jetzt ungefähr schon mal den Unterschied erkennen kann.
Ja, genau. Also ich schaue mir wirklich auch das gesamte Mikrobiom an und schaue mir die einzelnen Bakterienstämme an. Nicht alle, weil es gibt tatsächlich auch Mikrobiomuntersuchungen, die einfach viel zu viel testen. Irgendwie 3 Seiten Darmbakterien, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen ein paar gute wenige, die wirklich sehr wichtig sind. Und ich schaue mir auch noch Pilze an, den pH-Wert schaue ich mir an, Verdauungsrückstände und auch so Entzündungsgeschehen. Also haben wir stille Entzündungen, sowas schaue ich mir an, was dann auch den Unterschied zum Hausarzt macht.
Ja, da um mal ein paar Namen zu nennen, Zonulin würde ich behaupten, oder? Das kennen viele in Sachen von SIBO. Also ist Zonulin im Stuhl, dann könnte das eventuell in diese Richtung gehen. Ist das richtig?
Ja, Leaky Gut-Syndrom zeigt uns das. Also Zonulin, Alpha-1-Antitrypsin und das sekretorische Immunglobulin A, das sind so die 3 Hauptmarker für ein Leaky Gut-Syndrom.
Und ja, auf welche Krankheiten, wir sind schon mit SIBO reingegangen oder Ungleichgewichte, kann jetzt so eine Stuhlprobe hinweisen, also jenseits jetzt von Parasiten und Infektionen?
Genau, ja, sehr viele tatsächlich, das denkt man immer gar nicht. Also wir können sehen, ob wir ein Leaky Gut-Syndrom haben. Es kann Hinweise auf eine SIBO geben, leider ist der Stuhlbefund da nicht sehr aussagekräftig, aber es gibt schon so ein paar kleine Parameter, wo man sagen kann, ah, ja, es könnte eine SIBO sein, wir sollten da nochmal weiter testen. Dann auch auf natürlich Dysbiosen, also Ungleichgewichte im Mikrobiom, stille Entzündungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen auch, auch Gallensäureprobleme, Leberprobleme, Bauchspeicheldrüsenprobleme sehe ich da auch und auch, ob es eine Immunschwäche gibt, denn wir wissen, 80% des Immunsystems sitzen im Darm und auch da gibt es einen Marker dafür, wo ich das sehen kann, wie es um dein Immunsystem steht und auch ja, Leberprobleme, Enzymmangel, Reizdarm, Hautprobleme tatsächlich auch sehr häufig, Autoimmunerkrankungen und auch hormonelle Disbalancen sehen wir da. Also ist eine ganze Menge, was wir gucken können.
Ja, aber wirklich. Also wir hören ja immer so vom Mikrobiom, wir haben es jetzt auch mehrfach schon erwähnt. Jetzt wollen wir natürlich alle abholen. Was steckt denn so ein bisschen dahinter und warum ist dieses Mikrobiom so entscheidend für unsere Gesundheit?
Ja, genau. Also das Mikrobiom ist so die Gesamtheit unserer Darmbakterien. Es ist ein super komplexes Ökosystem mit Milliarden Mikroorganismen und das Mikrobiom kommuniziert tatsächlich auch mit unserem Nervensystem. Also Sprichwort Darm-Hirn-Achse gibt es da tatsächlich auch. Also es ist wirklich noch nicht ganzheitlich erforscht, also die Forschung steckt da sozusagen noch in den Kinderschuhen, da wird in den nächsten Jahren auch noch viel mehr kommen, aber wir wissen halt wirklich, dass es einen sehr großen Einfluss auf den gesamten Körper hat.
Ja, diese Bakterien in unserem Darm spielen auf jeden Fall eine Rolle also und um es mal ganz konkret zu nennen, zum Beispiel, was die Nährstoffaufnahme angeht, also das heißt, wie kann ich Nährstoffe aufnehmen, wie gut, wie schlecht, du hast vorhin auch schon Hormone angeschnitten. Welche Rolle spielen diese Bakterien noch?
Ja, sie produzieren tatsächlich auch Vitamine. Sie produzieren kurzkettige Fettsäuren, die sehr, sehr wichtig sind für unser Immunsystem und können auch entzündungshemmende Substanzen produzieren. Sie trainieren unser Immunsystem und bestimmen auch über unsere Stimmung, was ich immer auch ganz faszinierend finde. Auch Darm-Hirn-Achse da wieder in den Raum geworfen. Ja, also wirklich, es kommuniziert wirklich auch die ganze Zeit mit dem Gehirn sozusagen. Und auch wirklich ohne ein stabiles Mikrobiom kann unser Körper einfach nicht langfristig gesund bleiben. Also es ist einfach die Gesamtheit der Mikroorganismen, die da sehr entscheidend sind.
Ja, da fallen mir spontan zum Beispiel auch Depressionen ein, die ja unter anderem auch aus dem Darm kommen können. Natürlich auch andere Ursachen, aber mit unter anderem, was total spannend ist, dass man sich sowas auch anschauen kann, wenn man so Stimmungsschwankungen hat, ohne ersichtlichen Grund oder ich sage jetzt auch mal, ohne Trauma oder was sozusagen vom Kopf sozusagen kommt. Ja. Finde ich auch total spannend. Und ich habe auch mal eine Studie gelesen, ich müsste jetzt nochmal raussuchen, aber da ging es auch um Senioren, die sozialer waren, indem sie ja, mit mehr Menschen sozusagen in einem Sozialfeld waren. Also zum Beispiel auch, das ist diese klassische Aussage von Krankenheim mit Kindergärten zusammentun, ja, um dieses Mikrobiom zu vervielfältigen. Und die waren auch wirklich sozialer. Also sie haben sich sozusagen sozialer verhalten, ne? Dadurch, dass sie mit mehr Menschen in Kontakt waren. Und so ist das Mikrobiom auch sozusagen vielfältiger geworden. Was ich so crazy finde, weil ich meine, überleg mal, was das über uns als Menschen auch sagt, wie sehr wir einander brauchen, auch biochemisch betrachtet.
Ja, Wahnsinn. Ja. Also was das für Einflüsse hat. Ja, Wahnsinn, finde ich.
Genau,
auch.
Also nochmal auch in Sachen Einsamkeit. Ne? Ja, warum glaubst du jetzt, wird das Thema Prävention in Bezug auf Darm, also das heißt, wie kann so eine Stuhluntersuchung helfen, Krankheiten zum Beispiel auch frühzeitig zu erkennen und sogar zu verhindern? Weil, und das finde ich jetzt auch nochmal spannend, müssen wir eigentlich kurz drüber sprechen, wenn wir jetzt über einen Bluttest sprechen. Ja, also es gibt auf der einen Seite macht der Arzt ja diesen Bluttest, das ist so der Klassiker. Meistens ist es so kleiner Bluttest, kennt man, großer Bluttest, großes Blutbild, kleines Blutbild. Genau. Auch das große Blutbild ist gar nicht so groß, wie man meint. Kommt nochmal dazu. Der Körper macht es sich ja doch zunutze, dass er im Blut relativ lange gewisse Spiegel aufrechterhält und wir es noch gar nicht so. Naja, was ich auch immer spannend finde, zum Beispiel, dass Diabetes 10 Jahre im Schnitt zu spät erkannt wird. Ich meine, das ist mal eine Ansage. Hallo. Aus welchen erdenklichen Gründen auch immer. Aber ich will damit sagen, könnte eventuell diese Stuhlanalyse in Bezug auf Blutanalyse, die ja so standardmäßig verwendet wird, könnte das im Endeffekt also diese ganze Krankenkassenlandschaft vielleicht verändern und sagen, okay, da könnten wir auch einiges verändern und das wäre doch auch wichtig in Sachen von Prävention?
Ja, definitiv wäre das wichtig. Also im Blut sehen wir halt auch, was schon da ist, was fortgeschritten ist. Und gerade präventiv im Stuhl könnten wir halt wirklich sehen, die Ursachen von vielen, die sehr früh dort entstehen, stille Entzündungen zum Beispiel auch, ja, was dann sich über Jahre dann auch irgendwann vielleicht in eine Autoimmunerkrankung entwickeln könnte oder in andere Reizdarmbeschwerden oder sowas, ja. Also das wäre präventiv tatsächlich auch mein Wunsch, dass das irgendwann mal eingesetzt wird, auch von der Schulmedizin.
Ja, wirtschaftlich betrachtet wäre es ja dann auch wieder sinnvoll, umso mehr das machen, umso schneller und automatisierter würden die Prozesse natürlich auch laufen, gell? Ja. Also dementsprechend wäre es für uns alle dann schon wieder günstiger und dann auch für die Krankenkassen. Also man könnte da schon in diese Richtung denken, meines Erachtens. Jetzt kommen wir mal zum Thema so Ernährung und Mythen rund um den Darm. So, welche typischen Darmmythen begegnen dir jetzt immer wieder in deiner Arbeit?
Ja, die Darmmythen, da gibt es einige. Allen voran immer das Probiotikum, was immer alle sagen, so, oh, ich nehme ein Probiotikum.
Ah, der Joghurt.
Der Joghurt auch, genau. Genau das Gleiche. Ne? Also der Joghurt hilft, das Probiotikum hilft. Und leider ist es oft nicht so. Es kann sogar in die entgegengesetzte, in die falsche Richtung gehen. Wenn wir zum Beispiel eine SIBO, eine Dünndarmfehlbesiedlung haben und ein Probiotikum nehmen, dann kann das die Beschwerden noch verstärken, weil es die SIBO-Bakterien zusätzlich noch anfüttert und sie sich dann vermehren und wir deswegen auch noch mehr Blähungen, Durchfall, Völlegefühl und so weiter haben. Das muss man halt wissen. Das wissen die meisten natürlich nicht und probieren das erstmal mit einem Probiotikum. Also das kann auch wirklich nach hinten losgehen. Da sollte man wirklich ganz individuell einmal schauen, ob man das wirklich nehmen sollte und braucht. Und es gibt ja so viele Produkte auch am Markt, ne? Also so viele unterschiedliche. Da ist auch nicht jedes immer unbedingt geeignet für.
Es gibt richtig, richtig viele. Das ist, ja. Das ist wahr. Ja. Und noch ganz kurz zu SIBO. Dünndarmfehlbesiedlung, das heißt, das Probiotika wird im Fall einfach an der falschen Stelle verdaut. Ich glaube, das muss man mal genau. So ganz laienhaft erklären. Dementsprechend ist es halt dann auch nicht so ganz verträglich. Man muss ja auch dazu sagen, die Sachen sind nicht so ganz so günstig. Ja? Mhm. Dementsprechend lohnt es sich dann natürlich schon mal zu sagen, ich suche mir ein Präparat nach Stuhlanalyse aus mit einem Experten. Da lese ich auch gerade ein schönes Buch, das in Sachen von Nährstoffen rangeht, wo auch zum Beispiel man sagt, okay, man hat wirklich eine Blutanalyse gemacht und hat einen erwiesenen Mangel, das wäre jetzt da in unserem Fall, sage ich mal, so ein gewisses Bakterium, auch da selbst dann muss man eventuell Dosen nehmen, die ja gar nicht normal wären, die jetzt auch in solchen Produkten, vielleicht muss man dann in einer höher dosierten Form rangehen, was man wahrscheinlich auch gar nicht machen würde aus Vorsicht. Dementsprechend dazu sagen, man geht die ganze Therapie in Anführungsstrichen mit
Weil ja auch oft dann solche Sätze wie, das hat mir nicht geholfen, ach, das hilft mir gar nicht, ach, ich nehme hier, das nehme ich, das hilft mir ja gar nichts. Und so entstehen natürlich auch Vorurteile ganz gegenüber dieser ganzen Branche, will ich damit sagen, die aber eben so wichtig ist für Prävention. Mhm. Ja, also gibt es jetzt aber Lebensmittel oder Routinen, die dem Mikrobiom nachweislich gut tun? Oder gibt es auch welche, die zum Beispiel schaden, die vielleicht sogar als gesund gelten? Wir hatten schon mal den Yoga zum bisschen angeschnitten.
Ja, genau. Also Routinen, die erstmal gut tun, sind alle, die man so kennt. Eat the Rainbow, sage ich immer total gern. Also wirklich pflanzliche Vielfalt. Wir sollten viele Ballaststoffe zu uns nehmen, auch wenn die manche immer nicht so gut vertragen am Anfang, aber da sollten wir uns ganz, ganz langsam rantasten. Und auch fermentierte Produkte sind super, super gut und sollten wirklich, ja, eigentlich sogar fast täglich in die Ernährung mit einfließen. Und auch regelmäßige Mahlzeitenpausen sind super wichtig. Was dann am Ende schaden könnte, sind so dieses Dauersnacking. Ja, also ich weiß noch, vor ein paar Jahren waren immer diese ganzen Snacks total gehypt, was ja auch super lecker ist und super gesund teilweise auch, so mit Datteln und so. Liebe ich ja tatsächlich auch, bin auch ein großer Snacker. Allerdings sollten wir auch mal unserer Verdauung so 4 Stunden Essenspause gönnen, ja, damit einfach wir den Verdauungsrhythmus nicht stören. Und was auch manchmal schaden kann, ist zum Beispiel zu viel Rohkost zu essen, was ja immer vermeintlich gesund ist. Ja, denkt man immer, oh cool, sind alle Vitamine noch drin. Aber bei vielen kann das tatsächlich nach hinten losgehen. Also wirklich auch, dass sie es nicht in Form nicht so gut verdauen können. Auch ich sage immer so Rohkost so bis 14, 15 Uhr, weil dann kann der Darm das noch ganz gut verdauen. Danach wird es schwierig. Also danach dann wirklich lieber gedünstetes Gemüse essen.
Auch das muss ich sagen, ist ein super individuelles Thema. Ich kann zum Beispiel, und ich würde nicht behaupten, dass ich ein starkes Darmfeuer habe, wie man so schön im Ayurveda sagt, habe ich jetzt gar nicht mal so, aber für mich ist zum Beispiel Salat am Abend völlig okay. Also ich bin am Abend, kann ich wirklich alles essen, ist überhaupt kein Problem. Viele haben da echt Probleme mit. Mhm. Bei mir ist es dann eher mittags so, dass ich da ein bisschen aufpassen muss, weil mir das teilweise die Energie raubt. Also wenn ich dann viel esse, stark kohlenhydratlastig, also klar, eine kleine Pasta, kein Problem. Große Pasta, schon ein größeres Problem. Also da gehen wir dann in die Richtung und also wie unterschiedlich das dann auch sein mag. Ja. Ich glaube, da spielt die Gewohnheit auch eine ganz, ganz große Rolle. Also lasst euch da nicht zu viel reinreden. Ich denke immer, man muss es in seinen individuellen Alltag integrieren, so wie es einem gut tut. Der eine liebt das Frühstück auszulassen, der andere liebt Frühstück zu essen und so ist halt. Genau. Ja. Was ich zu fermentierten Lebensmitteln noch sagen wollte, da haben wir letztens auch eine Nachricht bekommen, ja, wo finde ich denn die fermentierten Lebensmittel? Im Supermarkt gibt es da schon so einige, in Anführungsstrichen, Fallen. Das heißt, man kann mal ins Regal fassen und dann kriegt man so eine Sauerkraut-Plastiktüte. Hm. Ja, denkt man auch, das ist gutes Sauerkraut, das nehmen wir jetzt mal mit. Dem ist nicht so, dass es wirklich hoch erhitzt, dann auch noch in so einer Plastikverpackung, wo gegebenenfalls auch noch irgendwelche Belastungen hast. Ich brauche es nicht, sage ich jetzt mal dazu. Ich habe es einmal gegessen und Jesus Maria, ich hätte mich fast bis zum Mond geschwasst, Leute. Also lasst es. Nehmt das gute Zeug. Mittlerweile machen auch viele Biomärkte selbst Sauerkraut. Und das ist dann relativ günstig sogar. Es gibt natürlich auch im Biomarkt generell so in Glas. Ich glaube sogar beim Aldi, da haben sie jetzt in eins, das ist keine Werbung, sondern das haben die halt einfach. Genau, und auch Biomärkte, dann haben wir auch ein paar andere Supermärkte, Dance, Vollkorner etc. Da steht dann noch drauf mit lebend fermentierten Bakterien, das heißt, die sind nicht erhitzt. Erkennt man auch daran, dass man das Glas öffnet und so leicht zischt, das sind dann noch diese Milchsäurebakterien, die sich da gebildet haben. Und natürlich ganz am Ende kann man das natürlich auch selber machen. Ja, also es ist schon sehr, sehr, sehr einfach. Viele scheuen sich ja davor, weil sie sagen, oh, wenn mir das vergammelt, natürlich kann das mal passieren, das erkennt ihr aber. Und ich glaube, es gibt nichts Einfacheres als das. Also einfach mal ausprobieren. Da könnt ihr riesige Batches, große, große Gläser an Sauerkraut und wirklich die Familie damit versorgen. Und so ein Weißkohl kostet ja auch nichts. Also da einfach mal rantasten, es macht auch Spaß. Und dann nicht wie ich gleich am Anfang übertreiben mit so einem halben Glas oder einem schönen, da sitzt man nämlich auch auf der Toilette. Dementsprechend, ganz langsam immer so. Ich würde mal behaupten, so ein großes Gäbelchen am Anfang und dann sich langsam hocharbeiten. Genau. Ja. Wie kann man jetzt eigentlich selbst sein eigenes Mikrobiom unterstützen, ohne jetzt, wie wir gerade gesagt haben, so gleich alles umzustellen?
Ja, also was immer super einfach ist und was auch immer alle wissen, aber meistens nicht beherzigen, ist das gute Kauen. Ja, es ist ist einfach wichtig. Ich weiß, ich vergesse das selber immer, gründlich zu kauen, aber ich mache immer mit meinem Mann und meinem Sohn oft beim Abendbrot eine Challenge. Jeder kaut 10-mal mehr, als dass wir es tun würden. Also das reicht ja oft schon, ne, dass wir mal so ein bisschen uns sensibilisieren fürs Kauen, weil es hilft einfach sehr, sehr doll dem Darm und dem gesamten Verdauungssystem. Der Spruch lautet ja immer, gut gekaut ist halb verdaut, und das sollten wir wirklich doch öfter mal dran denken und uns dran erinnern alle. Ja, vielleicht macht ihr auch mal so eine Challenge am Tisch beim nächsten Mal. Ja. Genau, ich finde das immer ganz witzig, und ja, dann höre ich dann mal, ja, oh, ne, aber es ist tatsächlich so wichtig. Das ja. ist ne, eine der wichtigsten Sachen, die wir oft vergessen. Und auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, so eat the rainbow, also wirklich versuchen, relativ bunt zu essen, die Farben alle einmal zu essen am Tag und vielleicht auch mal so ein bisschen was vorzubereiten, irgendwie Richtung Meal Prep, und dann ist man einfach besser vorbereitet. Und wenn es dann einfach hektisch im Alltag ist, so wie es bei uns, ich denke, bei vielen ist, hat man einfach schneller was da, und auch vielleicht so einen Apfel mal aufschneiden und sich hinstellen, das hilft dann ja auch schon. Und vielleicht auch ein paar Bitterstoffe einbauen, die ja wirklich sehr dolle zu kurz kommen bei den meisten in der Ernährung. Ich trinke total gern Bittertee, so decke ich meine Bitterstoffe, liebe ich tatsächlich, gibt es total viele, muss man sich so ein bisschen durchprobieren. Es gibt auch so Bittertropfen, mittlerweile gibt es da ja wirklich super viele Sachen, die man machen kann. Natürlich gibt es auch Rucola, mögen auch viele Radicchio, ne, so einfache Sachen. Und auch Ballaststoffe sind ultra wichtig, dass man die auch versucht, wieder so ein bisschen zu integrieren, sprich auch Hülsenfrüchte, Gemüse, ein bisschen Obst, Vollkornprodukte, ja, dass man da sich so langsam rantraut wieder, wenn man es nicht so gut verträgt. Also mein Tipp ist auch immer, wenn man Sachen nicht gut verträgt und sich wieder so ein bisschen rantasten möchte, dass man mit kleinen Mengen anfängt, wie du vorhin schon gesagt hast, wie bei den fermentierten Sachen. Ja, also wirklich kleine Mengen anfangen und auch gut kauen. Das ist auch das A und O, wenn ich mich wieder an neue Sachen rantrauen möchte, die ich schon lange nicht mehr gegessen habe, die ich denke, nicht so gut vertrage, dann wirklich gut kauen. Und dann nimmt das der Darm auch nochmal ganz anders auf und der Magen, wenn es einfach gut gekaut ist. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und auch wenn wir so ein bisschen versuchen, Zucker zu reduzieren, vielleicht auch ein bisschen Weißmehl zu reduzieren, so eher so ein bisschen auf Vollkornprodukt gehen und auch mal gucken, dass wir Vollkornpasta vielleicht mal uns anschauen und mal testen. Wir können das auch am Anfang, gebe ich auch immer den Tipp, die Vollkornpasta mit der normalen Pasta zu mischen, also so Hälfte, Hälfte vielleicht. Dann merkt man das gar nicht so doll am Anfang, und dann immer nach und nach ein bisschen mehr Vollkornpasta integrieren. Und ja, auch mehr Vollkornbrot, das sind so einfache Dinge. Und auch ein bisschen auf die Trinkmenge achten. Viele trinken tatsächlich auch zu wenig. Und dann auch gern das Falsche. Ja, also wenn wir den ganzen Tag nur uns von Softgetränken ernähren, wollte ich gerade sagen, trinken, dann ist das einfach nicht so gesund. Ja, also wir sollten da eher auf jetzt im Herbst gerne auch Tee, Kräutertee, ungesüßte Tees, da gibt es so viel im Angebot. Da muss man nicht unbedingt immer Liter Softgetränke zu sich nehmen. Also da vielleicht auch nochmal hingucken bei den Getränken und natürlich auch so leichte Alltagsbewegungen. Ja, also es muss gar nicht der Marathon sein oder das Jogging, aber viele sitzen einfach zu viel. Ja, wir sitzen sehr viel und sollten uns einfach ein bisschen mehr bewegen und einfach mal einen Spaziergang. Das ist auch so einfach gemacht eigentlich. Da sollten wir uns auch wirklich die Zeit für nehmen. Da darf ich auch noch ein bisschen besser drin werden tatsächlich. Aber gerade so Alltagsbewegungen, die Treppe anstatt den Fahrstuhl, so einfache Dinge könnten wir das einfach integrieren, und das macht es schon ein bisschen besser, das hilft schon.
Jetzt nochmal zum Thema Vollkorn, da müssen wir nochmal reingehen, denn ich habe letztens so im Bekanntenkreis auch mit einer Spezialistin für Darm, und sie hat gemeint, wenn man so ein bisschen Probleme hat, auch mit Verdauung und so weiter, bitte ess kein Vollkorn, ja, das könnte für dich der absolute Endgegner sein. Und da muss ich sagen, ja, sehe ich auch immer wieder, dass manche Menschen, für die es in einer gewissen Phase des Lebens dann so, ich sag mal, so ein einfach Auszugsmehl-Sauerteig-Geschichte, dann doch einfach nochmal besser als diese ganze Vollkornsache. Ja, wie siehst du das?
Sehe ich ähnlich, ja, genau. Also wenn ich einen Klienten habe mit starken Verdauungsbeschwerden, empfehle ich denen kein Vollkorn. Genau, sehe ich genauso. Also dann eher Sauerteigbrot oder dann tatsächlich auch auf glutenfreie Backmischungen zurückzugreifen. Ja, da gibt es auch ganz easy Backmischungen, die man machen kann. Oder halt wirklich, toll ist natürlich so ein Sauerteigbrot. Ja, also wenn man das sogar selber backt oder manche Bäckereien bieten das ja tatsächlich auch an, das ist natürlich noch besser. Und gerade so Vollkornmehle, das ist einfach zu schwierig für einen gestressten Darm, das zu verdauen. Das stimmt schon. Ja, sehe ich genauso.
Du hast gesagt, Alltagsbewegungen. Was ich noch anfügen möchte, was total unterschätzt ist, meines Erachtens, Atemübungen. Ich glaube, das wirkt sich auf jegliche Situation des Lebens, also wirklich auch auf von Herz bis Darm, weil es ja eben auch mit Sympathikus, Parasympathikus, also unser vegetatives Nervensystem, es kann uns beruhigen innerhalb kürzester Zeit. Da gibt es teilweise auch wirklich Studien, die dann, wo man tolle Atemübungen macht, wo das Immunsystem besser ist, wo wir Angst besser bewältigen können. Also ein super einfaches, sehr günstiges Tool, würde ich behaupten, um den Alltag zu verbessern. Machst du da mit deinen Klienten auch ab und zu so wirklich Atemübungen und sagst, Atem könnte ein Thema sein?
Ja, es ist super wichtig, auch der Vagusnerv, den mitzunehmen, ja, den wieder zu stimulieren. Ganz, ganz wichtiges Thema, auch gerade Atemübungen. Ja, es gibt einige Atemübungen, die ich dann immer den Klienten zeige, die man machen kann im Alltag. Da muss man so für sich so ein bisschen was finden, ja, was man gern mag. Es gibt auch Vagusnervübungen, zeige ich denen auch. Also so ganz einfache Übungen, wie zum Beispiel kaltes Wasser morgens ins Gesicht klatschen, das stimuliert auch den Vagusnerv. Oder im Auto die Musik aufdrehen und mal mitsingen oder mitsummen. Ja, auch das wirkt beruhigend. Ich habe mich früher immer gewundert, warum mich das so beruhigt, wenn ich die Musik aufdrehe und lauthals mitsinge. Aber jetzt weiß ich es. Es stimuliert halt den Vagusnerv. Und es ist super wichtig, auch Atemübungen da mitzugeben und auch zu machen. Definitiv, ja, das gebe ich immer mit. Ganz wichtig.
Ja. Echt spannend. Wir kommen wieder zu unseren Stuhlproben zurück. Wo siehst du da jetzt so das größte Präventionspotenzial, wenn wir diese Stuhldiagnostik ernster nehmen würden?
Ja, das größte Präventionspotenzial liegt halt wirklich darin, dass wir frühzeitig stille Entzündungen aufdecken und auch wirklich ja frühzeitig Dinge sehen wie ein Leaky Gut-Syndrom, was eine Darmschleimhaut, durchlässige Darmschleimhaut zeigt. Und daraus entstehen natürlich auch viele Entzündungen und viele Wehwehchen. Und da kann man wirklich präventiv arbeiten, ganz, ganz toll mit Stuhlanalysen. Und es sollte mehr im Fokus stehen. Und ich hoffe sehr, dass das wirklich irgendwann mal der Fall ist, da auch präventiv einmal hinzuschauen ins Mikrobiom. Ich sage immer, jeder sollte einmal in sein Mikrobiom schauen. Also nicht nur einmal, aber ne, wenn man keine Probleme hat, unbedingt einmal reinschauen, um zu schauen, ist da alles in Ordnung? Wir sehen da sehr, sehr viel.
Du sagst jetzt einmal, es gibt ja auch, da sind ja Länder unterschiedlich. In Österreich wird ja zum Beispiel auch sowas wie ein großes Blutbild einfach nur so präventiv gezahlt. Bei uns sieht es dann schon wieder auch ein bisschen anders aus. Wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, wie müsste die Krankenkasse in Zukunft mit dem Thema Stuhlproben umgehen?
Oh ja, das wäre so ein Wunschthema für mich. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass die Krankenkasse da für viele das oder für jeden das zugänglich macht. Ja, ich meine, das kostet viel Geld im Moment, kann sich nicht jeder leisten. Und wenn die Krankenkasse das übernehmen könnte, könnten wir da sehr viel frühzeitige Erkrankungen ja einfach sehen. Und mein Wunsch wäre es wirklich für jeden, das mindestens einmal zu machen, präventiv. Ja, bei Beschwerden ist es nochmal eine andere Nummer, aber präventiv sollte das wirklich für jeden zugänglich sein. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und ich denke auch, dass irgendwann der Trend dazu hingehen wird. Es wird noch ein bisschen dauern, da bin ich mir sehr sicher. Aber irgendwann bin ich mir sicher, wird das der Fall sein in der Zukunft. Ja.
Daraus resultiert natürlich auch eine weitere Frage, die sich jetzt wahrscheinlich viele Zuhörer stellen. Und zwar, wie kann ich budget-friendly sozusagen eine Stuhlanalyse machen lassen und sagen, okay, und mit dieser Auswertung kann ich als Laie Folgendes sehen oder gehe ich zum Experten? Was ist die Herangehensweise in der Praxis?
Ja, ich empfehle immer, sich mit einem Experten kurz zu schließen, weil ich sehe, also bei meinen Klienten, die bringen immer schon oft solche Mikrobiomanalysen mit, die man ja mittlerweile überall im Internet kaufen kann. Und da werden wirklich 3 Seiten Darmbakterien getestet, die wirklich nicht, das braucht man nicht. Also das ist wirklich völlig unnötig, da so viel zu testen. Man sollte individuell reingehen und das mache ich ja auch. Ich spreche mit dem Klienten und schaue mir die Symptome an, die wirklich wichtig sind, die vorher zu erfassen. Und aufgrund dessen stelle ich eine gezielte Mikrobiomanalyse zusammen, weil zum Beispiel, wenn jemand Durchfall hat, sage ich mal, würde ich auf jeden Fall die Gallensäuren mittesten. Ja, wie sind die Gallensäuren? Weil bei Durchfall kann es sein, dass du ein Gallensäureverlustsyndrom hast und diese Gallensäuren in den Darm kommen und die Schleimhaut so stark reizen, dass daraus ja auch oft Entzündungen und Durchfall entstehen kann. Und deswegen empfehle ich da wirklich immer, sich vorher mit einem Therapeuten kurz zu schließen, der sich damit auskennt, der das ja auch gelernt hat, auch sowas auszuwerten und nicht wahllos irgendwelche Mikrobiomanalysen im Internet zu kaufen, weil das geht meistens doch, ja, ich sag mal, am Ziel vorbei. Ja, weil da stehen dann auch irgendwelche Empfehlungen drin, die irgendein Computer ausspuckt, was nicht immer heißt, dass die gut sind, weil meistens kennen die Symptome vorher gar nicht und haben vorher gar nicht mit den Menschen gesprochen. Ja, also das ist total schwierig und deswegen empfehle ich tatsächlich wirklich, da was Individuelles zu machen.
Wenn wir jetzt einen Experten suchen, außer dir natürlich, das ist ja auch nur begrenzte Kapazität und das ist ja, wie du schon siehst, auch ein extrem individuelles Thema. Wo würdest du sagen, welche Plattform oder wie finde ich da einen Experten?
Ja, das ist total schwierig im Moment. Also da jemanden Gutes und auch Zertifiziertes zu bekommen, jeder, wie du weißt, jeder darf das, jeder könnte sich Coach nennen, ja, da ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Am besten ist es auch über Empfehlungen zu kommen, also das finde ich immer am besten, einfach, ne, weil man dann weiß, okay, derjenige hat schon mal jemandem geholfen, den ich kenne. Das finde ich immer ganz schön. Also natürlich können wir uns anschauen, im Internet mal einen Darmtherapeuten einzugeben, ja, oder vielleicht auch einen ganzheitlich arbeitenden Privatarzt tatsächlich. Finde ich auch sehr gut. Gibt es hier bei uns tatsächlich in Hannover auch so ein Center, wo Privatärzte sich niedergelassen haben, was ich total toll finde. Da kann man mal schauen oder auch wirklich speziell nach Darmtherapeuten zu suchen oder nach Heilpraktikern, die sich auf das Thema Darm spezialisiert haben. Das ist auch immer eine gute Adresse, wo man mal nachfragen kann.
Sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Idee. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben bezüglich diesem Thema. Es ist natürlich wie jedes gesundheitliche Thema, würde ich behaupten, etwas komplexer. Wir kommen langsam zu unserem Abschluss und wenn du jetzt eine Botschaft hättest, die jeder Mensch über den eigenen Darm wissen sollte, welche wäre das?
Ja, das ist immer total schön, wenn man denkt so, ja, der Darm ist so ja ein Verdauungsorgan, so tun es ja die meisten immer so ab und die meisten wissen wirklich gar nicht, dass es ein zentrales Steuerzentrum für unser Wohlbefinden ist. Ja, also der Darm steuert so viel und deswegen sollten wir unbedingt mehr Aufmerksamkeit unserer Verdauung schenken, unserem Darm und uns gut um uns kümmern. Und genau, das ist so die Botschaft, die ich immer gerne mitgebe, dass der Darm total zentral ist und sehr super, super wichtiges Organ.
Weißt du, was mir noch eingefallen ist zum Thema Stuhlprobe generell? Du hast gesagt, jeder sollte mal einmal in seinen Darm reinschauen. Es gibt oft dieses Vorurteil, was ich immer wieder höre, was eine gewisse Daseinsberechtigung hat, finde ich. Und das ist das Thema, wenn man mal in seinen Darm reinschaut und dann zwei Wochen später, dann würde man nicht mehr erkennen, ist diese Person mal vegan gewesen oder vegetarisch gewesen oder wie hat sie gegessen, dass wir da so eine hohe Veränderung haben. Ich glaube, das ist ja auch oft in der Schulmedizin so ein bisschen die Begründung, warum das nicht in die Krankenkasse kommt. Was hast du da dagegen zu sagen? Was ist deine Seite?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar Parameter, die schwanken können. Ja, das stimmt. Allerdings so gewisse Marker wie zum Beispiel stille Entzündungen oder der Zonulinwert, sekretorische Immunglobulin A und auch das Alpha-1-Antitrypsin, das sind solche Entzündungsmarker, die ja, können auch bei einem Infekt zum Beispiel schwanken. Ja, wenn ich gerade einen Infekt habe, könnte da ein Wert auch mal ein bisschen höher ausschlagen. Allerdings die Gesamtheit wird nicht innerhalb von zwei Wochen sich verändern. Definitiv nicht. Also das sehe ich tatsächlich auch in meinen Stuhlanalysen. Wir kontrollieren das auch nach. Ich mache bei mir selber und auch bei meiner Familie regelmäßig Stuhlanalysen. Und da sehe ich das auch. Also meiner Meinung nach ist es ja, es gibt ein paar Werte, die schwanken können. Aber die meisten wichtigen Werte, wie Entzündungswerte zum Beispiel oder zum Beispiel Verdauungsrückstände, die werden auf lange Sicht gleich bleiben. Und die werden nicht in zwei Wochen besser oder schlechter sein. Definitiv nicht. Also kann ich aus der Praxis so berichten.
Ja, also viele, die jetzt vielleicht sich denken, okay, jetzt schwanken ein paar Werte, tut es beim Bluttest übrigens auch, Überraschung. Also wenn man mittags Blut abnimmt, dann ist zum Beispiel der Eisenwert ein ganz anderer als am Morgen. Und auch im Sport am Vortag oder nüchtern oder nicht, das kann alles Auswirkungen haben. Dementsprechend, ja, ich sehe auch ein ganz großes Präventionspotenzial in der Stuhldiagnostik alleine schon, weil es eben auch, ich finde, für Kinder einen großen Unterschied macht, weil eben viele Mütter ja auch, okay, möchte ich mein Kind jetzt zur Blutabnahme? Das ist halt auch ein Thema mit Nadeln und so weiter, was so ein bisschen sensibel ist, finde ich. Bei Stuhldiagnostik, wie du schon sagst, daheim ist das eine ganz andere Angelegenheit. Und ich glaube, man kann dem Kind auch so dann auch mitgeben, wie Gesundheit funktioniert und dass es am Ende auch mit der Verdauung, was man isst. Also alleine die Erklärung dafür ist, finde ich, richtig gut, also einem Kind beizubringen, auch auf seine Gesundheit zu achten, auf die Ernährung zu achten, Spaß zu haben an Lebensmitteln. Tolles Präventionspotenzial und wie gesagt, Erklärung dafür, was Gesundheit eigentlich ist. Ja, Jenny, ich will dir danken für deine Expertise. Wir haben so einige Sachen gesammelt. Ich glaube, das ist ein Thema, du hast es auch schon vorhin genannt, was sich extrem weiterentwickeln wird und es auch schon getan hat in letzter Zeit. Und zwar in einem rasanten Tempo. Mit KI wird da sicher noch einiges mehr kommen, also an Bakterien. Ja, vielleicht ist an der Zeit, dass wir Stuhlproben nicht länger als Tabuthema, sondern als Schlüssel zur Gesundheit betrachten. Denn wer seinen Darm versteht, versteht seinen Körper. Und damit sage ich lieben Dank und bis ganz bald.